Lukas Vogelsang und Joachim Krohl. Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrungen. Es war das Jahr 1993, als Joachim Krohl mit seiner Hauptrolle in dem Kinohit »Wir können auch anders« deutschlandweit berühmt wurde. Damals war es der erste Film, der die DDR nach dem Mauerfall aus westdeutscher Sicht zeigte. Nach dem Ende der Dreharbeiten nahm Krohl sich vor, zurückzukommen, um die ehemalige DDR zu erkunden und einmal das Land hinter den Kulissen kennenzulernen. Doch erst nach 25 Jahren und einem Treffen mit Reporter Lukas Vogelsang später sollten die Pläne Wirklichkeit werden. Und so schlossen sich Krohl und Vogelsang zusammen, einmal quer durch das ehemals geteilte Deutschland zu fahren. Ihr Ziel war es, Menschen zu treffen, die etwas über die damalige Zeit erzählen konnten. Entlang der A2, vom Ruhrgebiet bis an die Ostsee. Auch die Aufgabenteilung war klar. Krohl sollte die Menschen befragen, Vogelsang das Ganze dann aufschreiben. In diesen Blinks nehmen wir dich mit auf ihre Reise und erzählen dir, wen sie auf dieser Unternehmung trafen und auf welche Schicksale sie stießen. Blink Nummer 1. Zunächst trafen die beiden Autoren auf Ursula Thom, die 2 Tage vor dem Mauerfall aus der DDR flüchtete. Los ging die Reise in Köln. Krohl wohnt dort, also überquerten sie bald den Rhein, ließen Dom und Domstadt linksrheinisch liegen und gurkten ins Ruhrgebiet, den ADAC-Atlas auf den Knien. In Bochum wartete schon ihre erste Gesprächspartnerin, mit der sie sich gemeinsam an die DDR erinnern wollten, die ehemalige Polizistin Ursula Thom. Die heute 69 Jahre alte Rentnerin floh am 7. November 1989 über die Tschechoslowakei und Bayern nach Westdeutschland. 2 Tage später fiel die Mauer, die Grenze wurde geöffnet. Da lag es natürlich nahe zu fragen, ob sie damals nicht zu überstürzt losgefahren war. Schließlich befand sich die DDR Anfang November bereits seit Wochen in Aufruhr. Demonstrationen wurden nicht mehr unterbunden, die Stasi griff nicht mehr wie gewohnt durch. Die DDR kurz vor dem Zusammenbruch. War das nicht abzusehen? Ihre Antwort auf die Frage spricht Bände über die DDR. Denn wo es für einen Westdeutschen offensichtlich war, dass die Ereignisse bald zur Öffnung der Grenze führen würden, war die Ostdeutsche paranoid. Sie traute dem Braten nicht. Thom saß damals vor ihrem Fernsehgerät und dachte, bald wird geschossen. Also nahm sie die Dinge lieber selber in die Hand. Bei der Volkspolizei durchlief sie sämtliche Abteilungen und erlebte einen ziemlichen Aufstieg. Und all das, ohne bei der Stasi zu sein. Sie erzählte, dass sie in der DDR vor allem gelernt habe, dass Menschen käuflich sind. Ja, manche haben gegen Geld so in der eigenen Familie spioniert. Das kam für sie nicht in Frage. Dass sie auch einmal so enden könnte, bei der Stasi, war letztendlich auch der Grund, warum sie floh. Mehr und mehr sah sie, dass sie unter dieser Käseglocke nicht länger leben wollte. Lange Zeit arrangierte sie sich damit, lächelte, machte gute Miene zum bösen Spiel. Doch irgendwann ging es nicht mehr. Sie wollte nur noch fort. Sonst, sagt sie, wäre sie verrückt geworden. Dass es dann ausgerechnet 2 Tage zu früh waren, sollte ihr Schicksal werden. Ob sie es bereut habe? Nein, das hat sie nicht. Blink Nummer 2. In Wattenscheid trafen sie Andreas Maluga, ein Wessi, der viel lieber Ossi gewesen wäre. Als nächstes sprachen die beiden mit Andreas Maluga in Bochum-Wattenscheid. Nicht zufällig waren sie auf ihn gekommen, denn er betreibt dort ein DDR-Kabinett. Ein Museum mit mehr als 16.000 DDR-Exponaten. Man findet dort jede Menge DDR-Literatur, unzählige Artefakte und viele gut erhaltene Original-DDR-Uniformen. Sofort war klar, der aus dem Ruhrpott stammende Maluga ist, im Gegensatz zu Ursula Thom, eingefleischter DDR-Fan. So sehr, dass er jährlich am 7. Oktober mit anderen Genossen den Jahrestag der DDR-Gründung feiert, original mit Friedensliedern und Balalaika-Orchester. Ein solcher Kult, auch Ostalgie genannt, trifft natürlich nicht bei allen Menschen auf Gegenliebe. Von Leuten aus dem Westen erntet er dafür jede Menge Spott. Lokaljournalisten finden diese Liebe fragwürdig und Die Linke ruft sogar auf, gegen derartige Feierlichkeiten zu demonstrieren. Maluga fühlt sich missverstanden. Er liebe doch einfach nur die DDR. Doch wie kam es dazu? Wie denkt so jemand? Verliebt hatte er sich schon bei seinem ersten Besuch in der DDR. Er hatte das Paradies gesehen und er wusste, dort, in dieser realsozialistischen Utopie, wollte er leben. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus. 1987 wollte er auswandern. Doch er durfte nicht. Die SED wollte ihn nicht aufnehmen. Die Begründung der Absage sollte Maluga nie vergessen. Denn nach Meinung der SED solle sich ein westdeutscher Kommunist doch bitte nicht im ostdeutschen Sozialismus ausruhen, sondern bitte sehr dort für die klassenlose Gesellschaft kämpfen, wo er auch hingehört. Während eine ganze Republik zu feiern schien und sich in den Armen lag, verbrachte der 27-jährige Maluga den Tag des Mauerfalls, den 9. November 1989, in seinem Keller. Maluga zog bald darauf nach Nordhausen, Partnerstadt von Bochum in Thüringen. Dort bemerkte er schnell, dass er nicht der Einzige war, dem das Ende der DDR zu schaffen machte. Ein in der DDR aufgewachsener Freund stand sogar kurz davor, sich umzubringen. Die Erkenntnis, dass viele trauerten, verfestigte sich, als er als Wurstverkäufer durch die ehemalige Ostrepublik fuhr und auf diese Weise mit vielen Leuten ins Gespräch kam. So fand er auch die erste seiner unzähligen DDR-Uniformen. Ein anderer Freund hatte nämlich vor, seine Uniform zu verbrennen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil er nicht wusste, wie er sonst mit der Trauer umgehen sollte. Maluga jedoch hielt ihn davon ab. Und so wurde die Uniform zum Ausgangspunkt seines zukünftigen DDR-Museums. Blink Nummer 3. Am ehemaligen Zonenrand trafen sie Rosemarie Ajaj, die von der Flucht der Familie Oborny berichtete. Büdenstedt. Ein kleiner, unscheinbarer Ort zwischen Wolfsburg und Magdeburg war das nächste Ziel. Interessant vor allem deshalb, weil sich dort früher der sogenannte Zonenrand befand. Hier in Niedersachsen, unmittelbar an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, müssten doch eigentlich die besten Geschichten auf einen warten. In Büdenstedt trafen sie zunächst Rosemarie Ajaj, die ihnen von der Flucht der Familie Oborny berichtete. Eckhard Oborny war ein Bergbauingenieur, der direkt hinter der Grenze im Tagebau arbeitete. Ihm gelang mit seiner eigenen Familie und der seines Bruders im Sommer 1969 die Flucht. Und Rosemarie Ajajs Mutter war diejenige, die der neunköpfigen Brüderfamilie auf der anderen Seite die Tür öffnete. Nur zufällig war sie zu dieser frühen Uhrzeit schon wach und nahm die von der Flucht, über und unter Stacheldraht hindurch, vollkommen zerzausten Familien bei sich auf. Es war die erste große Flucht in der Region. Die Mauer stand da bereits seit 8 Jahren. Rosemarie Ajaj lebte zu dieser Zeit allerdings schon nicht mehr in Büdenstedt. Sie kennt die Geschichte nur von ihrer Mutter. Ajaj kam rum in der Welt, heiratete einen Libanesen und lebte so, wie es sich die meisten DDR-Bürger, die nur 300 Meter weiter auf der anderen Seite der Grenze wohnten, vielleicht erträumten. Jemand, der immer an Ort und Stelle blieb, ist Ajajs Neffe. Er ist seit mehr als 30 Jahren Bauer und kennt die Region. Auch er hat eine gute Geschichte auf Lager. Seine eigene. Über Umwege waren er und sein Vater schon im Frühjahr 1990 an ein Stück angrenzendes DDR-Land gekommen. Dies führte neben bürokratischen Problemen bei der Ein- und Ausfuhr auch dazu, dass Grenzbeamte ihren noch minderjährigen Azubi verhafteten, als dieser eines Tages den neu erworbenen ostdeutschen Acker düngte. Man warf ihm vor, die Souveränität der DDR verletzt zu haben. Neffe und Vater dachten, die Sache ließe sich leicht klären, schließlich hatten sie einen Pachtvertrag abgeschlossen. Doch der Fall trat eine kommunistische Empörungswelle los. Parteisekretäre bekamen mit, dass hier Land an einen westdeutschen Kapitalisten verpachtet wurde und echauffierten sich. Der Fall ging bis ganz nach oben. Und so war es an Hans Modrow, damals Vorsitzender des Ministerrates und damit höchster Regierender der DDR, persönlich zu entscheiden, dass an dem Vertrag unbedingt festzuhalten sei. Modrow hatte die größeren Zusammenhänge im Kopf. Und an einem 17-jährigen Azubi aus Büdenstedt sollte die anstehende Wiedervereinigung nicht scheitern. Blink Nummer 4. Peter Grüschow erzählte, warum er auf verschiedene Art besonders viel mit der DDR-Grenze zu tun hatte. Nur ein kleines bisschen weiter hinter Büdenstedt lag der Wachtposten Marienborn, der größte Grenzübergang an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dort kamen sie mit Peter Grüschow ins Gespräch, der DDR-Grenzsoldat gewesen ist. Aufgewachsen ist er jedoch in einem Hochhaus in der Leipziger Straße in Ost-Berlin, unmittelbar am Checkpoint Charlie. Vom Wohnzimmer aus konnte er das Axel Springer Hochhaus sehen, wo die Westdeutsche Bild-Zeitung produziert wurde. Diese Grenznähe brachte ihn schon früh in Bekanntschaft mit der Stasi. Er war 17, als man ihn und seine gesamte Familie verhaftete und anschließend getrennt und bis tief in die Nacht verhörte. Man verdächtigte die Familie, eine Flucht vom Dach ihres Hauses mit sogenannten Delta-Gleitern geplant zu haben. Eben jene Drachenflieger hatte man nämlich auf dem Hausdach gefunden. Das stimmte jedoch nicht, jemand anderes wollte damit fliehen. Familie Grüschow hatte einfach nur Pech weil sie ganz oben im 21. Stock wohnte und sich zufälligerweise mit dem Segelfliegen auskannte. Seiner Stasi-Akte konnte er viele Jahre später entnehmen, dass eine Gruppe aus Leipzig die Flucht mit den Fliegern geplant hatte. Wie er sich in jener Nacht während des Verhörs fühlte, vergisst er bis heute nicht. Die Paranoia, die Panik, die Zweifel. Immerzu musste er sich fragen, wie viel die Stasi bereits über ihn wissen konnte. Wussten sie, dass er Westmusik von Iron Maiden, Judas Priest und Black Sabbath besaß? Trotz des Vorfalls wurde Grischow zu seiner eigenen Überraschung 3 Jahre später Grenzsoldat. Er war aber nicht irgendein Soldat, sondern er stand unmittelbar an der Grenze. Man hatte Vertrauen in ihn und ein paar weitere Kameraden, dass sie nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit rübermachen würden. Jahrelang fragte er sich, wieso ausgerechnet er für diese Aufgabe ausgewählt wurde. Hunderte Soldaten gab es, doch auf die Linie durften nur wenige. Einerseits erfüllte es ihn mit Stolz, da die Aufgabe etwas Besonderes war. Andererseits plagten ihn Zweifel. Wollten die vielleicht, dass er losläuft? Er sollte es nie erfahren. Die DDR machte Menschen wie Peter Grischow auf eine bestimmte Art und Weise verrückt. Immer standen Fragen und Zweifel im Raum. Immer gab es die Möglichkeit der Interpretation. Was wissen die? Und was wollen die mir damit sagen? Blink Nummer 5. Dann trafen sie auf Familie von Bodenhausen, seit der Grenzöffnung Besitzer eines Bauernhofes im Osten. Das nächste Ziel der beiden war ein Bauernhof in der deutschen Börde. Dort lebt Familie von Bodenhausen, die 1991 hergezogen war, um sich den Traum vom eigenen Hof zu erfüllen. Die Familie aus Göttingen bildete damals die Ausnahme. Nicht viele gingen nach der Wende in den Osten. Bis heute sind über 4 Millionen Menschen von Ost nach West gezogen, nur ungefähr halb so viele haben den umgekehrten Weg eingeschlagen. Noch krasser fiel der Unterschied in den ersten Jahren nach der Grenzöffnung aus. Als erste Wessis auf ostdeutschem Boden haben sie einiges über die vermeintlich tiefen Gräben zwischen West und Ost zu erzählen. Als junge Familie kamen sie relativ bald mit den Nachwehen der Planwirtschaft in Berührung. So konnte es etwa vorkommen, dass es keine frische Milch gab, obwohl nebenan jede Menge Kühe grasten. Die Milch aber kam aus einer ganz anderen Ecke. Der Umzug führte ihnen auch vor Augen, wie verwöhnt sie im Westen gewesen waren. Immer wieder standen sie fassungslos vor Supermarktregalen, in denen außer Bautzner Senf und Losewurst, eine Mischung aus Schweineschwarten, Schweineblut, Schweinehaut und Schweinefleisch, nicht viel zu finden war. Das führte dazu, dass der Tauschhandel florierte und noch unerwartet lange mit zum Alltag gehörte. Der Bäcker beispielsweise gab ihnen etwas Land und bekam im Gegenzug eine Tonne Gerste. Auch mit den Menschen gab es hier und da Probleme. Die Bauern, die vor der Wende bei der LPG, also der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, gearbeitet hatten, sahen die Familie vor allem als kapitalistischen Besatzer. Da konnte man sich bemühen und zurücknehmen, wie man wollte. Gegen die bewegte Geschichte kam man nur schwer an. Die erste Enteignung war im Jahr 1945 erfolgt und nun wurde das Land den DDR-Bauern aufs Neue weggenommen. Dass die Familie Anschluss fand und nach akzeptiert wurde, lag nicht zuletzt an den Kindern. Die brachten nämlich ihre Spielkameraden aus der Nachbarschaft mit ins Haus. So trauten sich dann auch mal ihre Eltern hinein und bald kamen dann sogar auch die kinderlosen Nachbarn mal vorbei. Die hatten in der Regel nämlich mehr als genug Zeit. Zum Austausch trat aktive Hilfe. Die DDR hatte eine große Lücke hinterlassen. Viele Menschen waren plötzlich auf sich allein gestellt. Familie von Bodenhausen half, wenn es um Steuern und die Anträge fürs Amt ging. Für die Menschen, die nur die DDR kannten, war das schließlich alles Neuland. Blink Nummer 6. Zuletzt hörten sie Kneipier Siegbert Tartsch zu, der die DDR dem kapitalistischen Westen weiterhin vorziehen würde. Joachim Krohl und Lukas Vogelsang hatten mittlerweile etliche Menschen getroffen und viele unglaubliche Geschichten aufgeschnappt. Bald sollte die Reise zu Ende sein. Doch nicht ohne zuvor noch einen Ort aufzusuchen, der dem Schauspieler in Erinnerung geblieben war. Das Gasthaus zur Fähre im Landkreis Oberhavel in Brandenburg war nämlich einer der Drehorte von »Wir können auch anders« gewesen. Der Kneipier Siegbert Tartsch erinnerte sich auch gleich an Krohl. Wie seine DDR-Biografie aussah? Nun, gar nicht so schlecht. Er durfte die Welt bereisen. Nachdem er seine Lehre als Koch abgeschlossen hatte, meldete er sich bei der Handelsmarine. Von dort ging es für ihn von Norwegen bis nach Brasilien. Ein Traumjob für einen jungen DDR-Koch, bei dem er darüber hinaus auch gut verdiente. An Bord seines Dampfers bekam er jedes Mal 1050 Ostmark in die Hand gedrückt. ein Vermögen. Deshalb hätte er seiner Heimat auch nie seinen Rücken gekehrt. Es ging ihm gut, er war zufrieden. Auch so konnte es einem in der DDR gehen. Über eine Flucht hat er deswegen nie nachgedacht. Für ihn war nicht die DDR das Problem. Erst der Kapitalismus hatte das Verderben in den Osten gebracht, während der Kommunismus gut funktionierte. Die Menschen hätten im Kommunismus beispielsweise das Gefühl gehabt, gebraucht zu werden. Im Kapitalismus wären die Menschen hauptsächlich dazu da, ausgenommen zu werden. Ihn in seiner Kneipe hatten beispielsweise bald jede Menge Vertreter großer Biermarken aufgesucht. Viele Gastwirte fielen damals auf die vermeintlich guten Angebote herein und unterschrieben hoffnungsfroh die Knebelverträge, aus denen sie dann später nicht mehr rauskommen sollten. Für viele war das der unternehmerische Tod, als irgendwann einmal die Kundschaft weniger wurde. Die Leute seien mit dem Kapitalismus auch plötzlich untereinander missgünstig und neidisch geworden. Das kannte er früher nicht. Die einzige Erklärung ist für ihn daher, dass diese Krankheiten aus dem Westen kamen. Das waren die Blinks zu »Was wollen die denn hier?« von Lukas Vogelsang und Joachim Krohl. Die Kernaussage dieser Blinks ist, auf ihrer Reise quer durch Deutschland wurden Lukas Vogelsang und Joachim Krohl die unterschiedlichsten west- und ostdeutschen Lebensgeschichten erzählt. Natürlich hatte jeder Einzelne seine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Von der Polizistin, die noch immer froh über ihre Flucht ist, über den DDR-Fan, der am liebsten der BRD den Rücken gekehrt hätte, bis zu Westpionieren in der Nachwendezeit und einem Gastwirt, der sich bis heute mit dem kapitalistischen System nicht arrangieren kann. Sie alle sprechen nur für sich und tragen trotzdem zur großen Erzählung der Wendezeit bei. So erfährt man fast nebenbei eine ganze Menge über das einst geteilte und nun wieder vereinte Deutschland. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Was wollen die denn hier?« und teile deine Gedanken mit uns.